möchte beten. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass wir hier sein dürfen. Ich danke dir dafür, dass wir dein Wort haben dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du zu uns sprichst heute Morgen. Dass du unsere Herzen weit machst, unsere Ohren öffnest. Ja, und durch dein Wort zu uns sprichst, Herr. Amen. Kennst du diesen Moment in deinem Leben, wenn alles dir viel zu groß scheint, unüberwindbar? Wenn du das Gefühl hast, dass du untergehst und niemand da ist, der dir aus deiner Situation heraushelfen kann? Ich kenne solche Situationen. Und in der Bibel finden wir ebenfalls solche Situationen. Der König David war immer wieder in solchen Momenten, wo er das Gefühl hatte, dass er untergeht. Er war immer wieder in Zeiten der Bedrängnis. Und wir wollen heute einen Psalm anschauen und den mal ein bisschen genauer betrachten, wo er auch wieder in so einer Situation ist. Ich lese vor aus der Elberfelder Übersetzung, dem Psalm 13. Dem Chorleiter ein Psalm von David. Bis wann, Herr, willst du für immer mich vergessen? Bis wann willst du dein Angesicht vor mir verbergen? Bis wann soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen bei Tage? Bis wann soll sich mein Feind über mich erheben? Schau her, antworte mir, Herr, mein Gott, mach hell meine Augen, dass ich nicht zum Tod entschlafe, dass mein Feind nicht sagt, ich habe ihn überwältigt und meine Bedränger nicht jauchzen, wenn ich wanke. Ich habe auf deine Gnade vertraut. Mein Herz soll jauchzen über deine Rettung. Ich will dem Herrn singen, dass er mir Gutes erwiesen hat. Ich glaube, der Text gibt uns drei wesentliche Punkte mit. Das erste ist, in Zeiten der Bedrängnis dürfen wir bei Gott klagen. Wir dürfen zu Gott kommen und bei ihm klagen, unser Herz ausschütten. Das zweite ist, wir dürfen in Zeiten der Bedrängnis Gott bitten. Und das dritte, in Zeiten der Bedrängnis dürfen wir Gott vertrauen. In Zeiten der Bedrängnis dürfen wir bei Gott klagen. Bis wann, Herr, willst du für immer mich vergessen? Bis wann willst du dein Angesicht vor mir verbergen? Bis wann soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen bei Tage? Bis wann soll sich mein Feind über mich erheben? David beginnt diesen Psalm mit einem vierfachen Bis wann, Herr? Wie lange noch muss ich das ertragen? Und ich glaube, bei dieser Frage geht es nicht unbedingt nur um ein bloßes Stilmittel, um durch die Wiederholung sein Anliegen irgendwie zu untermalen oder zu unterstreichen, sondern ich glaube, es ist vielmehr ein Ausdruck seiner tiefen inneren Verzweiflung über die Situation, in der er steckt. Was genau das für eine Situation ist, können wir gar nicht sagen, weil der Psalm selbst, also wir haben keine Zeit, Eingrenzung, in der der Psalm geschrieben wurde, das heißt, daran können wir es nicht erahnen und auch der Text selbst spricht nicht davon, in welcher Situation er ist. Allerdings wird als Hintergrund oft entweder die saulische Verfolgung, also die Verfolgung durch Saul oder durch Absalom, also ein Sohn von David, genommen und anhand davon der Psalm ausgelegt. Aber selbst wenn wir den Hintergrund nicht wissen, dann fällt sofort auf, dass David in Bedrängnis ist. Und was ich beeindruckend finde, ist, dass David trotz dieser Situation mit einer direkten Anfrage an Gott beginnt. Er fragt Gott, wie lange muss ich eigentlich noch in dieser Situation sein? Und das fragt er Gott, obwohl er eigentlich das Gefühl hatte, von Gott verlassen zu sein. Er fragt: Willst du mich für immer vergessen? Bis wann willst du dein Angesicht vor mir verbergen? Und trotzdem geht er zu Gott. Und trotzdem fleht er zu ihm, klagt er bei ihm und lässt ihn über seine Situation oder setzt ihn über seine Situation in Kenntnis. Ich glaube, an der Stelle müssen wir aber darauf achten, dass wenn wir in so einer Situation sind, dass wenn wir in Bedrängnis sind, wenn es uns schlecht geht, dass wir nicht anfangen zu murren. Denn wenn wir anfangen zu murren, dann fangen wir an, Gottes Handeln zum rechtzeitigen Zeitpunkt in Frage zu stellen. Dann hinterfragen wir Gott und sagen: Ich glaube nicht, dass du rechtzeitig handeln wirst. Aber das ist Gottes Zusage. Das ist das, was Gott uns in seinem Wort verspricht, wenn wir zum Beispiel auch Hebräer 4 lesen. Da sagt er, dass er zur rechtzeitigen Hilfe kommen wird. Also da müssen wir aufpassen, dass wir nicht von der Seite vom Pferd fallen. Das bedeutet aber nicht, dass wir nicht zu Gott kommen dürfen. Dass wir nicht unsere Klagen bei ihm ausbreiten dürfen, sondern ganz im Gegenteil. Gott hört uns. Gott hört dich in deiner Situation, wenn du zu ihm kommst und ihm dein Leid klagst. Es müssen keine schön formulierten Gebete sein. Wenn es von Herzen kommt, dann hört Gott sie. Und deswegen darf David auch Gott die Frage stellen, ob er ihn für immer vergessen würde. Kann Gott seine Kinder eigentlich vergessen? Ich glaube, nein. Denn wenn wir in Jesaja lesen, dass Gott zu seinem Volk sagt, Zion sagt, also Israel sagt: Verlassen hat mich der Herr hat mich vergessen. Vergisst etwa eine Frau ihren Jüngling, dass sie sich nicht erbarmt über den Sohn ihres Leibes? Sollten selbst diese vergessen, sagt Gott, ich werde dich niemals vergessen. Ich glaube, Gott vergisst uns nicht. Gott hat sein Volk nicht vergessen und Gott vergisst auch uns nicht, die wir durch Jesus seine Kinder sein dürfen. Bis wann willst du dein Angesicht vor mir verbergen? Fragt David. Und ich denke, jedem von uns ist bewusst, dass das Leben, auch das Leben eines Gläubigen, leider nicht ohne Leiden, nicht ohne Bedrängnisse, nicht ohne Not zugeht. Aber irgendwann kommen wir an diesen Punkt, wenn wir das Gefühl haben, wir können diese Last nicht mehr tragen. Sie ist zu schwer auf unseren Schultern. Und dann fühlt es sich manchmal so an, als ob Gott uns verlassen hätte. Aber wenn wir solche Gedanken haben und Gott diese Gedanken sagen, ich glaube, dann ist es kein Zeichen von Unglaube in unserem Herzen, sondern das ist der einzig richtige Weg, wie wir damit umgehen sollten. Wir sollten damit zu Gott gehen und ihm unser Leid klagen und ihm auch sagen, dass wir das Gefühl haben, alleingelassen zu sein, weil wir diese Last auf uns spüren. Denn wenn wir das nicht tun, dann kommen wir dazu, dass wir immer mehr Sorgen in unserem Herzen hegen, dass immer mehr Kummer unser Herz beschwert. Und das nicht nur in der Nacht, sondern auch am Tag. Ich glaube, viele von uns, und ich gehöre auch dazu, wir sind dazu versucht, wenn wir in Problemsituationen stecken, erstmal selbst nach einer Lösung zu suchen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke, dass es einige gibt, die dazu stimmen würden. Und wenn wir das machen, dann denken wir ganz viel nach, zerbrechen uns den Kopf darüber. Aber wie oft funktionieren diese Pläne nicht? Wie oft machen wir Lösungsvorschläge, die am Ende in die Brüche gehen? Und das liegt schwer auf dem Herzen. Das lässt uns verzweifeln. Und ich glaube, das ist der Zustand, in dem David sich hier befindet, wenn er davon spricht, dass er Sorgen in seiner Seele hegt, Kummer in seinem Herzen hat. Und das Ding ist, diese Sorgen und dieser Kummer, die sind sogar so groß, dass er sagt, die sind nicht nur nachts alleine, wenn ich in meinem Bett liege und wenn es dunkel und still ist da. sondern auch am Tag. Wenn es hell ist, wenn das Leben um mich herum tobt, auch dann sind diese Sorgen, auch dann ist dieser Kummer da. Und ich glaube, genau dann sollten wir sie zu Gott bringen. Aber diese Sorgen und dieser Kummer wird noch viel größer, wenn wir merken, dass unsere Feinde anfangen, sich über uns zu erheben. Wenn wir merken, dass sie stärker sind und dass wir ihnen chancenlos ausgeliefert sind. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das aus eurer Grundschulzeit. Auf dem Schulhof gibt es einen, der ist größer und stärker als alle anderen. Und der drangsaliert immer alle, wenn gerade die Lehrer sich umgedreht haben, nicht mehr da sind, vielleicht mal kurz nur einen Kaffee holen gegangen sind. Dann kommt er und du bist ihm ausgeliefert. Und vielleicht hat man sich in solchen Situationen im Stich gelassen gefühlt von den Lehrern. Weil sie vielleicht die Situation unterschätzt haben, in die ich geraten bin oder in die ich geraten könnte, wenn sie gerade nicht hinschauen. Und vielleicht ist es auch so, dass dein Arbeitskollege immer wieder stichelt, wenn gerade dein Chef nicht da ist. Und du nicht so richtig die Chance hast, dagegen zu halten, weil dich immer wieder verletzt. Aber vielleicht sind es auch Sorgen über deine Zukunft, über deine Familie, über deinen Job in Zukunft, die sich breit machen in dir. Aber wenn das aufkommt, dann dürfen wir zu Gott kommen und unser Leid klagen. Und deswegen will ich dich dazu auffordern, komm zu Gott und klage ihm dein Leid. Behalte es nicht in deinem Herzen, denn daran wirst du zerbrechen. In Zeiten der Bedrängnis dürfen wir Gott bitten. Schau her, antworte mir, Herr, mein Gott, mach hell meine Augen, dass ich nicht zum Tod entschlafe, dass mein Feind nicht sagt, ich habe ihn überwältigt, meine Bedränger nicht jauchzen, wenn ich wanke. Luther beschreibt diesen Punkt als den Anfang der gewendeten Klage. Er sagt, an dieser Stelle beginnt schon der Sieg. Denn zu klagen ist das eine und zu bitten das andere. Und wir dürfen klagen, keine Frage. Haben wir gerade gesehen, wir dürfen zu Gott kommen und klagen. Aber wir dürfen nicht da stehen bleiben. Sondern aus dieser Klage heraus muss eine Bitte, eine konkrete Bitte an Gott entstehen. Und ich glaube, wenn wir anfangen, Gott um etwas zu bitten, ändert sich unser Blick. Denn automatisch werden wir wegschauen von unseren Problemen hin zu Gott. Und wir fangen an, wieder Blickkontakt mit ihm zu haben. Und dieser Blickkontakt beginnt nicht erst, wenn Gott uns was geschenkt hat, wenn er uns Hilfe geschenkt hat, sondern er beginnt schon vorher. Er beginnt schon, wenn wir anfangen zu bitten. Dann ändert sich unser Blick und wir kommen wieder in Blickkontakt mit Gott. Und deshalb ruft David aus, schau her und antworte mir. Aber es ist nicht irgendein Ruf, den David hier absetzt, sondern es ist der Ruf eines Gläubigen. Er sagt, schau her, antworte mir, Herr, mein Gott. Spurgeon sagt dazu, ist's nicht eine überaus herrliche Tatsache, ist's nicht eine überaus herrliche Tatsache, dass unser Anrecht auf Gott als unseren Gott durch alle Anfechtungen und Sorgen nicht zerstört wird? Es ist egal, was kommt. Egal, wie groß deine Sorgen sind, egal, wie groß dein Kummer ist, egal, in welcher Situation du steckst. Unser Gott bleibt und er bleibt unser Gott. Dann können alle irdischen Erwartungen täuschen. Aber niemals wird unser Gott uns täuschen, wenn wir unser Vertrauen auf ihn setzen. Mach hell meine Augen, dass ich nicht zum Tod entschlafe, dass mein Feind nicht sagt, ich habe ihn überwältigt, meine Bedränger nicht jauchzen, wenn ich wanke. David hatte Angst. David hatte Angst, dass ihn die Schwierigkeiten das Leben kosten könnten. Und mit dieser Bitte rennt er zu Gott und bittet ihn um Hilfe. Wie gut zu wissen, dass es nicht Gottes Wille ist, dass seine Kinder von seinen Feinden überwältigt werden. Und ein anderer Theologe hat mal gesagt, wen Gott liebend anblickt, der bleibt lebend. Den durchdringen neue Lebenskräfte. Und ich glaube, es ist wohl der Blick Gottes auf einen Menschen in Bedrängnis, die erste und wichtigste Antwort auf sein Gebet. Der Blick Gottes auf einen Menschen in Bedrängnis ist die erste und wichtigste Antwort auf sein Gebet. Weil es uns mit neuer Lebenskraft erfüllt. Wenn wir spüren, wie Gott bei uns ist, dann gibt uns das neue Kraft, dann gibt es uns Kraft durchzuhalten, auch wenn es schwer ist. Und was würden wir tun, was würde ich tun, wenn ich keinen Gott hätte, zu dem ich in den Stunden, wo es mir wirklich schlecht geht, wo ich in tiefem Leid stecke, wenn ich diesen Gott nicht hätte und bei ihm Zuflucht finden könnte. Wir dürfen zu Gott bitten. Stell dir vor, da ist ein Schiffbrüchiger und der treibt mitten im stürmischen Meer umher. In seiner Verzweiflung wird er aber nicht nur blank um Hilfe rufen, sondern er wird Ausschau halten nach anderen Booten, nach Rettungsbooten, nach Leuten, die ihm helfen können. Und so ist auch unsere Bitte an Gott. Sie hilft uns, den Blick wegzulenken von den Wellen, in denen wir stehen, hin zu Gott, auf den, der unsere Hoffnung ist und der uns retten kann. Also lasst uns zu unserem Gott kommen, nicht nur mit den Klagen über unsere Situation, sondern lasst uns zu unserem Gott kommen, zu unserem Gott kommen und ihn um Hilfe bitten. Aber in Zeiten der Not oder der Bedrängnis dürfen wir Gott vertrauen und ihn loben. Ich habe auf deine Gnade vertraut. Mein Herz soll jauchzen über deine Rettung. Ich will dem Herrn singen, dass er mir Gutes erwiesen hat. Im Anschluss zu seinen Bitten, die David an Gott richtet, verwandelt sich sein Klagen und sein Bitten in Lobpreis Gott gegenüber. Er bekräftigt, ich aber habe auf deine Gnade vertraut. Was für ein Zeugnis, was für ein Vorbild für dich und für mich. David hat in all der Not, in der er gesteckt hat, in all seiner Bedrängnis auf Gott vertraut und sich daran festgehalten, dass Gott ihm helfen wird, auch wenn es schwer wird in seinem Leben. Und er äußert sein Vertrauen auf Gott verbunden mit einem Lob über Gottes Handeln. Und diese Freude über die Rettung, die er durch Gott erfahren durfte, beginnt tief in seinem Herzen. Er sagt, mein Herz soll jauchzen über deine Rettung. Aber sie bleibt da nicht stehen. Diese Freude bleibt nicht einfach nur in seinem Herzen, sondern sie strömt nach außen. Er sagt, ich will singen dem Herrn, dass er mir Gutes erwiesen hat. Diese dankbare Haltung Gott gegenüber kann nicht im Herzen drin stecken bleiben. Sie muss nach außen. Und so strömt seine Freude zu allen seinen Mitmenschen. Jeder um ihn herum bekommt es mit, der Herr hat mich gerettet und der Herr hat mir Gnade erwiesen. Was für eine Möglichkeit für die Leute drumherum mit einzusteigen in dieses Lob. Gott ebenfalls zu loben für das, was er in dem Leben des anderen getan hat. Und wie viel größer erscheint uns jetzt diese Freude am Ende des Psalms im Vergleich zu dem, was er vorher erlebt hat. Vor dem Hintergrund seiner schwierigen Situation bricht er in Lob aus. Wisst ihr, David hat sich dazu entschieden, Gott selbst zu seiner sicheren Burg zu machen. Dass Gott derjenige für ihn ist, bei dem er Zuflucht und Schutz sucht. Da drängt sich doch uns die Frage auf, wo suchen wir eigentlich Schutz? Wo suche ich Schutz? Wo ist mein Zufluchtsort, wenn ich in schwierige Situationen komme und Hilfe brauche? David hat sich an seinen Glauben geklammert, wie ein schiffbrüchiger Matrose an seinen Mast. Und die Zuversicht auf Gott, die wollte und die konnte er nicht aufgeben. Und am Ende von diesem Abschnitt revidiert er sogar seinen Gedanken ein Stück weit, dass Gott ihn vergessen haben könnte, indem er verkündet, dass Gott ihm Gutes erwiesen hat. Nochmal kurz zu dem Bild zurück von vorhin. Wie sehr, denkt ihr, wird sich ein Seemann freuen, der fast ertrunken ist, wenn ein Rettungsboot kommt und ihn rettet? Wie sehr wird er diese Botschaft für sich behalten, dass er fast ertrunken wäre, aber gerettet wurde? Ich glaube, das behält er nicht für sich. Ich glaube, diese Dankbarkeit und die Freude darüber, die wird er nach außen tragen. Die wird er seinen Mitmenschen erzählen, mindestens mal seiner Familie und seinen Freunden. Die werden davon hören. Und die können mit einsteigen und auch froh darüber sein. Und deswegen werde ich dich dazu ermutigen, ganz besonders in Zeiten, wo du Schwierigkeiten erlebst, vertraue auf Gott. Und dann lass es andere Menschen wissen, wenn du sein Wirken gespürt hast, wenn du sein Eingreifen erleben durftest. Behalte deine Freude darüber nicht in deinem Herzen, sondern lass sie nach außen strömen. Lasst uns Gott vertrauen und ihn loben. Wir haben anhand von Psalm 13 gelernt, dass wir in Zeiten der Bedrängnis bei Gott klagen dürfen. Wir dürfen aber auch Gott bitten und wir dürfen Gott vertrauen und ihn loben für das, was er tut. Wir wollen jetzt gleich einen Lobpreisblock haben. Ich glaube, wir singen 3 Lieder. Und ich möchte dich dazu ermutigen, dass du diese Zeit nutzt und mal über das Gehörte nochmal nachdenkst. Ich weiß nicht, in welcher Situation du gerade steckst. Ob es dir gerade richtig gut geht, du erlebt hast, wie Gott wirkt, oder ob du an dem Punkt bist, dass du sagst, boah Gott, ich habe echt das Gefühl, du hast mich vergessen, du hast mich verlassen. Dann bring deine Klage, bring deine Bitte vor Gott, bring sie zum Kreuz. Und wenn du sagst, boah, ich habe erlebt, wie Gott wirkt, dann schnapp dir nach dem Gottesdienst jemanden, vielleicht jemanden, mit dem du nicht so viel redest sonst, und erzähl ihm davon. Teile deine Freude, teile dieses Lob Gottes, damit die Freude umso größer wird, dass er dir Gutes erwiesen hat. Amen.